Ich freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen. Ich freue mich über die Verbundenheit mit Christen in ganz anderen Ländern und Umständen. Wir sind doch eine weltweite Familie. Gut, dass wir einander haben und wir brauchen auch einander. So wollte es Jesus, dass wir eine Familie sind, eine Glaubensfamilie, die in Liebe miteinander verbunden ist. Und Liebe ist tatsächlich manchmal gar nicht so leicht zu geben, zu leben. Und doch ist es, was Gott uns schenkt und mit dem er Segen sein will, in seiner Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Und somit glaube ich, dass dieser Gottesdienst ein segensspendender Gottesdienst sein wird. Wer mich noch gar nicht kennt, ich bin also Mitarbeiter von Open Doors für Norddeutschland, bin jetzt seit guten 10 Jahren dabei. Und Open Doors setzt sich weltweit für verfolgte Christen ein. Der Name Open Doors ist ein hoffnungsvoller Name. Nicht, dass die Gefängnistüren alle aufgehen, also das meinen wir nicht, sondern Gott findet immer einen Weg. Er hat offene Türen, er macht die Türen auf, auch zu Menschen, denen man die Türe verschließt. Ja, in vielen Ländern will man die gute Nachricht nicht. Man will Jesus Christus nicht. Man bekämpft ihn regelrecht in Form seiner Gemeinde. Also das nimmt leider an Dynamik auch zu. Und deswegen bringe ich natürlich oftmals zunächst keine gute Nachricht. Die gute Nachricht, die sich dahinter verbirgt, ist, Gottes Reich wächst trotzdem. Ganz gleich, wie groß die Widerstände sind, wie schwer es auch sein mag, Gott bleibt Gott und er liebt diese Welt. Er will, dass dieses Evangelium zu allen Völkern und Menschen kommt und das geht eben durch seine Gemeinde. Deswegen wird sie auch an allen Orten und Städten ihren Dienst tun können. Ja, ich habe etliche Bilder mitgebracht, auch Filme. Und ich werde einiges in Kontrasten bringen. Der Kontrast ist vielleicht manchmal schwer verdaubar, aber er zeigt auf der anderen Seite vielleicht, wie viel mehr Hingabe und Liebe bei unseren Glaubensgeschwistern da ist. Dass sie das aushalten, dass sie das bewusst aushalten, sich entschieden haben, in diesen Umständen zu leben. Davon werde ich auch berichten. Und wir schauen natürlich in die Bibel, wir schauen uns einige Texte an, die uns ansprechen sollen, sie ansprechen sollen, sollen ja was mitnehmen. Und gleichzeitig wollen wir auch gemeinsam beten, um Menschen, Christen spüren zu lassen, sie sind an unserem Herzen. Gut, dann schauen wir doch mal auf die Welt. Denn jedes Jahr geben wir ja diese Karte heraus, der Weltverfolgungsindex von Open Doors. Ich bin so froh, dass er inzwischen auch in vielen renommierten Zeitungen abgebildet wird. Ob es dann einen Unterschied für die Menschen machen, die diese Zeitung lesen, ist eine andere Fragestellung. Aber die Gemeinde Jesu sollte immer aufhorchen und aufschauen. Wie geht es dem Leib Jesu weltweit? Ja, und in der Tat, wir sehen in vielen Ländern der Welt, dass Christen Bedrängnis erleben. Wir bilden immer nur 50 Länder ab. Wer genau wissen will, wie diese Methodik zustande kommt, im Internet ist das alles erklärt. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Die Hauptquelle aber unserer Information ist die Gemeinde in den Ländern. Geredet wird ja viel, auch Politik, wird viel Worte gemacht über Menschenrechte und dazu gehört auch Religionsfreiheit. Aber ob es dann tatsächlich auch so ist, ist immer eine ganz andere Geschichte. Manche leben sogar in Zwiespalt. Ja? Also Afghanistan ist eine islamische Republik und alle Gesetze sollen dem Islam entsprechen. Auf der anderen Seite sagen sie, es ist Religionsfreiheit. Und das ist nicht realistisch. Und das merkt man dann auch in dem Land. In Afghanistan gibt es weniger Christen als in Nordkorea. obwohl Nordkorea auf Platz 1 steht, noch immer, also da hat sich nichts verändert. Haben Sie im letzten Jahr für Nordkorea gebetet? Bleiben wir dran? Sind wir wachsam? Dass sich nichts verändert hat, heißt nicht, dass wir aufgeben. Im Gegenteil, es soll uns immer wieder daran erinnern, auch hier soll doch mal die Mauer fallen, dieses schreckliche Regime. Neu ist, dass Indien unter den ersten 10 gelandet ist. Indien, ein hinduistisches Land, man denkt manchmal, nun ja, das ist doch eine friedlichere Religion. Hier sind die Veränderungen politischer Art. Eine hindu-nationalistische Partei ist an der Macht mit einer Philosophie. Inder kann nur sein, wer Hindu ist. Und so gibt es Gesetze, die machen es auch der Gemeinde Jesu und auch anderen Religionen schwerer. Und so könnte ich durch jedes Land wandern. Vielleicht erwähne ich noch China, dort ist ja jetzt auch der Ursprung dieses Viruses. Es gibt in China inzwischen mehr Christen als kommunistische Parteimitglieder, das ist erfreulich, aber die neue Führung ist besorgt. So viele Christen, wo soll das hinführen? Und somit machen sie wieder Gesetze, die den Glauben behindern sollen. Jugendliche, junge Menschen unter 18 Jahren dürfen keinen Gottesdienst besuchen. Die Überwachungstechnik haben sie ja. Auch in den Kirchen gibt es Überwachungskameras. Ja, so geht das. Man will Einfluss nehmen. Aber ich möchte heute auf einen Brennherd lenken, der uns schon viele Jahre beschäftigt. Der Nahe Osten, Syrien. Die Gemeinde in Syrien ist noch da. Es ist ein kleines Wunder, dass sie da sind. Aus dem Irak sind 80% der Christen verschwunden. Hat natürlich auch mit dem Islamischen Staat zu tun, der viele Dörfer überfallen hatte, Christen vertrieben hat. Aber die Unsicherheit der Zukunft, was kommt denn jetzt? Das bleibt. Es kostet Mut, wieder zurückzugehen, alles wieder aufzubauen, was zerstört wurde. Bleibt es denn dann heil? Kann ich mit meinen Kindern hier Zukunft finden? Und ähnliche Gedanken haben viele Gemeinden Christen in Syrien. Schauen wir uns doch mal den Hintergrund an. Und jetzt spreche ich von diesem Kontrast. Lassen Sie sich diese kurze Aufnahme aus Homs, und so sieht es in anderen Teilen Syriens auch aus, mal auf sich wirken. In all diesen Häusern, Wohnungen lebten Menschen. Also jeder ist irgendwo betroffen von dieser gewaltigen Krise in diesem Land, den Kämpfen. Homs übrigens eine Stadt, wo sehr viel christliche Präsenz war. Wer will tatsächlich in so einem Land bleiben? Gibt es denn da überhaupt Hoffnung? Und genau hier ist diese wichtige Situation. Ja, es gibt Hoffnung. Aber wer hat denn ein Wort der Hoffnung? Wer kann Hoffnung spenden? Und hier sind wir bei der Gemeinde, weil sie eine größere Perspektive haben. Wir haben das Wort gehört aus Römer 8. Wir haben eine ewige Perspektive. Wir haben eine Herrlichkeit zu erwarten. Wir wissen, dass diese Welt gefallen ist. Wir wissen, dass sie eine Welt ist, die einen Retter braucht. Und nun gibt es auch in Syrien Christen, die sich entschieden haben, zu bleiben. Die sich entschieden haben, gerade jetzt in dieser so schwierigen Zeit braucht unser Volk, unsere Gemeinde uns am allermeisten. Und das beeindruckt mich, wie Pastor Edwards hier auf dem Bild. Er hat alle Kontakte ins Ausland. Dieser Mann könnte mit seiner Frau schon längst in Amerika oder in Europa leben. Er war auch etliche Male bei uns, also bei Open Doors in Deutschland und berichtete. Und er flog wieder zurück nach Damaskus. Er hat all diese Kriegsjahre durchlebt, war immer da. Und was er aus seinem Gemeindealltag berichtete, das ist wirklich erschütternd, dass das ein Mensch überhaupt ertragen kann. Als Pastor muss man sich ja als Hirte um viele Dinge in der Gemeinde bemühen. Und an ihm wird mir die Liebe, die Größe, die Kraft, die Gnade Gottes deutlich. Das schafft ein Mensch nicht. Es sei denn, Gottes Geist beruft ihn und befähigt ihn. Und das hat Pastor Edwards auch dazu geführt, zu bleiben. Und nicht nur er, es gibt viele Gemeinden in Syrien, die existieren nicht nur für sich selbst, die existieren, um ihren Mitmenschen eben diese gute Nachricht der Hoffnung, dass es einen liebenden Gott in all der Zertrümmerung und dem Leiden gibt, nahezubringen. Die Kirche ist ein Ort der Hoffnung in Syrien. Und es wäre das Schlimmste, wenn sie ihre Türen schließen müsste. Wir sind sehr froh, dass die Gemeinden da sind. Wir partnern ja mit ihnen, wir unterstützen sie, wir rüsten sie aus zu Liebesdiensten, die sie nicht sonst anders tun könnten. Die Gemeinderäumlichkeiten wurden zu Lagerstätten. Nothilfe war gefragt, viele Jahre lang. Die Menschen hatten nichts. Und so kamen sie zur Kirche und waren so dankbar, eine Plastiktüte oder sonstige Taschen gefüllt zu bekommen. Ohne irgendeine Bedingung. Und allmählich kamen auch die Muslime. Die kamen plötzlich auch zur Kirche. In der Moschee gab es nichts. Aber in der Kirche gab es auch für sie was. Das hat sie wirklich ganz neu bewegt, zu fragen, wer ist der wahre Gott? Wer ist denn jetzt? Wie ist denn jetzt Gott? Und in Syrien ist aufgebrochen ein neues Suchen. Es geht in verschiedene Richtungen. Manche orientieren sich politisch und verzweifeln dran. Manche orientieren sich an dem radikalen Islam, unterstützen diese Gruppierung, die ja noch kämpfen um Sieg. Dann gibt es die große, große Mehrheit von Menschen, die erschüttert sind und sich fragen, was ist mein Glaube? Es beginnt ein Suchen. Und hier ist die Gemeinde Jesu jetzt in einer Schlüsselrolle. Denn sie stellen einen Gott vor, der Versöhnung will. Einen Gott, der Vergebung will. Ein Gott, der Liebe ist. Und sie kennen einen anderen Gott jetzt durch die Radikalen. Allah. Allah Akbar. Und Menschen stürzen sich mit diesem Ruf in den Tod und reißen viele anderen mit sich. Ja, ist es wirklich das, was Gott gefällt? Fragen Sie sich auch. Und so tut die Gemeinde einen unglaublich wichtigen Dienst. Aber ob sie bleiben kann, ist die Frage. Denn viele Mitarbeiter verlassen trotz allem auch das Land. Und so möchten wir ganz neu der Gemeinde in Syrien unsere Solidarität zeigen. Und so war Markus Rode, unser Leiter, in einem Besuch in Syrien, ist nicht allzu lange her. Und jetzt sehen Sie ein anderes Syrien, ein anderer Kontrast. Und doch verbirgt sich hinter diesem doch eher positiven Kontrast eine Not, die wir nicht übersehen dürfen. Schauen wir uns das auch noch an.
Mein Name ist Markus Rode. Ich bin der Leiter von Open Doors in Deutschland. Zusammen mit einem Team reise ich von Beirut im Libanon nach Damaskus und anschließend nach Aleppo. Ich treffe Pastoren, Leiter und Gemeindemitglieder, immer mit der Frage, wie geht es den Christen in Syrien? Während in Teilen Syriens wieder Krieg herrscht, ist es in anderen Teilen des Landes verhältnismäßig ruhig. Die Regale in den Läden sind gut gefüllt, die Einkaufsstraßen voller Menschen. Auf den ersten Blick scheint es bergauf zu gehen. Aber hinter den Kulissen sieht es anders aus. Pastor Abdallah leitet die Allianzkirche in Aleppo.
Wenn man in ein Restaurant geht, sieht man dort viele Menschen essen. Davon gibt es Hunderte oder sogar Tausende, aber in Wirklichkeit sind es Millionen, die leiden. Die Leute sehen nur die Menschen in den Restaurants und interessieren sich nicht für die Wahrheit.
Die Mieten sind dramatisch überteuert. Es gibt kaum Arbeit und wenn, dann ist sie sehr schlecht bezahlt.
Ich hatte während des Krieges neben meinem Militärdienst noch einen Job, um meine Familie ernähren zu können. Die meisten Männer müssen heutzutage ihre Eltern unterstützen. Das Geschäft von meinem Vater wurde im Krieg zerstört. In unserer Gesellschaft gibt es keine Mittelklasse mehr. 75-80% der Familien sind arm und der Rest sehr reich.
Eine vierköpfige Familie braucht im Monat nicht weniger als $400 zum Überleben. In unserer Kirche ist es so, dass 90% der Familien nicht im Entferntesten so viel bekommen. Sie verdienen nicht mehr als $100 pro Monat.
Wie kann man die Situation ändern, frage ich die Pastoren. Was kann man außer Soforthilfe wie Essensrationen anbieten, damit sich die Menschen wieder ein normales Leben in ihrer Heimat aufbauen können?
Es liegt in der Verantwortung der Kirche, den Menschen Möglichkeiten zu geben, um zu bleiben. Wir können sie nicht zwingen, aber wir müssen Chancen schaffen, sodass sie Hoffnung darin sehen, in Syrien zu bleiben.
In einem Kurs von uns lernt man die Reparatur von Handys. Andere sind Schulungen für Ausbilder und so weiter. Wir versuchen zu sehen, was in unserem Umfeld gebraucht wird. Wir eröffnen in unterschiedlichen Gegenden kleine Geschäfte, damit die Menschen dort einen Job finden können. In Aleppo eröffnen wir zum Beispiel eine Jeansfabrik. In Malula eine Baumwollfabrik für Unterwäsche. In dieser Fabrik arbeiten mehr als 24 Frauen, alle aus dem gleichen Dorf.
Open Doors unterstützt Gemeinden darin, diese Projekte mit Bedürftigen durchzuführen. Handwerker bekommen einen Kredit, um ihre Werkstätten wieder aufzubauen. Andere bewerben sich darum, einen kleinen Laden eröffnen zu können.
Kurzer Einblick in die Situation Syriens, auch was Open Doors dort tut. Wir partnern mit den Gemeinden und merken, es ist sehr, sehr wichtig, ihnen diese Form der Unterstützung zukommen zu lassen. Und es ist sehr wichtig, sie langfristig zukommen zu lassen. Und hier spricht die Bibel uns an. Schauen wir in das Wort Gottes. Ich habe einen Vers aus dem Galaterbrief. Wenn ich an Syrien denke, denke ich auch an diesen Vers. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. In der Tat, wenn so viel Leid in dieser Welt erlebbar ist, zumindest auch medial, wir werden ja durch Nachrichten so schnell informiert, an so viele Brandherde geführt, dass man vielleicht irgendwann müde wird. Ich mag es nicht mehr hören. Ich mag es nicht mehr sehen. Vielleicht auch Syrien. immer wieder diese Kämpfe, immer wieder diese politischen Verzwickungen, die ja keiner wirklich auflösen kann. Wer hat denn jetzt recht? Was soll man denn machen? Und dann verschließt man vielleicht auch sein Herz. Und ich sehe hier, dass Gott das Gegenteil will. Er will, dass wir mit unserem Guten, was wir geben können, wie Leuchttürme sind, Licht in die Finsternis bringen. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn auch hier ist eine Verheißung. Und das erleben wir gerade in Syrien. Pastor Edwards ist nicht müde geworden über die Jahre des Krieges. Aber er ist auch nicht müde geworden, weil andere an seiner Seite waren. Dankeschön für alle Gebete und Gaben, die vielleicht für Syrien gemacht wurden. Es hat Pastor Edwards und andere Gemeinden gestärkt. Und so ist das im ganzen Dienst bei Open Doors. Wir wären ja nichts ohne Gemeinden wie Sie. Was könnten wir schon tun? Wir kriegen keine Fördermittel vom Staat. Wir sind nicht an die großen Kirchen angedockt. Wir leben mit unserem Dienst durch die Liebe der Geschwister aus den Gemeinden. Und hier ist die Verbindung. In Syrien bleiben die Gemeinden, sie bemühen sich und sehen eine Frucht, die sie nie erwartet hätten. Die Kirchen werden voller. Und die Mitarbeiter weniger. Sie brauchen diese Ermutigung, um ihren Dienst an den Menschen zu tun. Und da spielen wir eine große Rolle. Ja, wir werden ernten, wenn wir nicht nachlassen, weil Gott ist noch nicht mit seinen Plänen zum Ende gekommen. Ein Zeichen der Endzeit ist nicht nur all die Kriege, sondern auch dieses Evangelium wird allen Völkern verkündet werden. Dann erst kommt das Ende. Gott will, dass die Menschen erreicht werden. Darum, solange wir noch Zeit haben, ja, worin investieren wir unsere Zeit, unser Leben? Ich hoffe, wir haben immer wieder das Reich Gottes im Fokus. Dafür sind wir da. Das ist unsere erste Aufgabe. Alles andere gehört natürlich mit dazu, die Familie, der Beruf und so weiter. Aber wo geht unsere Hauptenergie hin? Ich hoffe in genau das. Lasst uns Gutes tun. An jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Also der Ruf, Gemeinde Jesu zu unterstützen und zu stärken und aufzubauen, hat eine große Vorrangstellung. Denn die Gemeinde bringt die gute Nachricht in die Welt. Wenn sie nicht da ist, gibt es niemand, der gute Nachricht in die Welt bringen kann. Hier ist aber auch eine Gefahr. Und der müssen wir uns auch bewusst sein, der müssen wir uns persönlich bewusst sein, uns immer wieder auch überprüfen. Denn wir lesen im Matthäusevangelium so eine Beschreibung der Endzeit. Jesus spricht hier: Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Bleiben wir mal bei diesem Satz kurz. Gesetzlosigkeit, das kann man natürlich auch sehr breit definieren. Gesetzlosigkeit jetzt, dass die Menschen sich an Recht und Ordnung nicht mehr halten oder dass Gottes Gebote verachtet werden und übertreten werden? Beides sehen wir doch. Es ist schwierig. Und je mehr Gesetzlosigkeit entsteht, desto mehr Bosheit macht sich breit. Und je mehr Gewalt und Bosheit sich breit macht, stumpfen Herzen ab. Das ist der normale Lauf der Dinge. Und das erfasst natürlich auch Christen und Gemeinden. Und hier ist die große Gefahr, dass dadurch unsere Liebe kalt wird. Das ist vielleicht sogar die größere Gefahr, weil dann lässt man sich nicht mehr bewegen. Dann kann man noch so viel sagen und zeigen. Es prallt ab. Und deswegen spricht hier Jesus ein Wort der Warnung. Es wird tatsächlich passieren. Bin ich auf der Hut? Lasse ich mich immer wieder füllen von der Liebe Gottes? Das ist ja der Schlüssel. Bin ich nah dran an ihm? Finde ich bei ihm den Trost, den Frieden, die Hoffnung? Bin ich in seinem Wort unterwegs? Fülle ich mich durch seine Verheißungen? Bin ich persönlich im Gebet? Nehme ich mir Zeit, meinen Glauben zu pflegen? Das ist absolut notwendig, sonst kann die Liebe erkalten. Denn Gott ist die Quelle der Liebe. Nur an ihm sättigen wir uns. So heißt es auch. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Das ist auch Verheißung. Aber es hat damit zu tun, dass wer bis zum Ende durchhält. Es geht also um Standhaftigkeit. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Das ist, klingt nach Anstrengung. Aber das klingt auch nach diesem Ertragen. Und da sind wir wieder bei der Liebe. Die Liebe erträgt alles, heißt es im 1. Korinther 13. Was eine Liebe! Da staunen wir. Aber das ist Gottes Liebe, die er durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen gibt. Es ist ein Geschenk. Wir von uns selbst aus können so eine Dimension der Liebe gar nicht produzieren. Es wird ein gutes Ende nehmen, auch wenn in der Zwischenzeit Gesetzlosigkeit überhand nimmt, Kriege und so weiter. So lasst uns den Unterschied machen, auch für die Christen in Syrien. Und hier sind wir wieder in einem anderen Evangelium. Johannes 13, 35. Was ist das Kennzeichen von uns Christen? Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist das nicht ein schönes Kennzeichen? Das ist es, was Jesus, was Gott in unserem Leben bewirken will, dass wir eine Gemeinschaft der Liebenden sind. Und da gehört jeder dazu. Jeder muss sich fragen, wie fülle ich das in meinem Alltag, auf meiner Arbeit, in meiner Familie, in meiner Gemeinde? Und gerade dort, wo die Christen untereinander sind, soll es eigentlich am schönsten sein. Ist das so? Natürlich müssen wir alle noch wachsen. Es ist Stückwerk. Auch in der Liebe müssen wir wachsen. Es ist nicht auf einmal da. Es bedeutet auch, dran zu arbeiten. Liebe will gelernt sein. Deswegen gehen wir ja auch in der Nachfolge. Jesus will uns das nahebringen. Ich möchte euch noch mal mitnehmen in diese Region, was die Liebe alles bewirkt. Jetzt schauen wir noch mal in den Libanon. Auch dort sind wir aktiv. Wir unterstützen Gemeinden in der Bekaa-Ebene. Das ist die Grenzregion zwischen Syrien und Libanon. Und dort sind ja auch sehr viele Flüchtlinge. Man kann sie ja nie alle zählen, aber mindestens 1 Million. Und das macht natürlich eine ganze Menge aus für Libanon und für die Gemeinden. Eine Gemeinde war so gut wie am die Türen schließen. Die Türen schließen, weil die Gemeinde ist immer kleiner geworden, bis die Flüchtlinge kamen. Dann hat sich eine ganz neue Gemeinde entwickelt. Und damit möchte ich euch jetzt mit hineinnehmen in die Geschichte. Der Pastor wird es schildern.
Die Gemeinden haben die Not der Menschen gesehen und sind aktiv geworden. Sie verteilen an tausende Familien Nothilfe. Sie zeigen Jesu Liebe, ganz praktisch. Egal ob Christ oder Moslem, die Gemeinden helfen den Flüchtlingen. Es spielt dabei keine Rolle, ob jemand zum Gottesdienst kommt oder nicht. Besonders die Muslime kommen durch die gelebte Nächstenliebe der Christen ins Fragen. Warum machen die Christen das? Was motiviert sie? Mit ihren Fragen kommen sie in die Gottesdienste in den Gemeinden und nicht wenige entscheiden sich, Jesus Christus nachzufolgen. Das passiert zum Beispiel in der Gemeinde von Pastor Jamal. Seine kleine Gemeinde wuchs in den letzten Jahren gewaltig.
Unser Herr Jesus Christus hat uns beigebracht, dass wir jeden Menschen lieben und jedem helfen sollen, ohne Unterschied. Unsere Geschichte mit den Syrern ist nicht die beste. Sie haben 30 Jahre lang unser Land besetzt. Ich wuchs im Krieg auf, im Hass, bis zu dem Tag, als Gott mein Herz veränderte und mir eine neue Perspektive gab. Der Hass wurde zu Liebe, als ich entdeckte, dass Muslime Opfer des Islam sind. Wir erklärten ihnen, der erste Grund, warum wir euch helfen, ist, weil wir Christen sind. Und diese Hilfe ist der Kern unseres Glaubens. Der zweite Grund, wir hatten auch einen Krieg im Libanon und wir erlebten das, was jetzt in Syrien geschieht. Ich wurde für 3 Jahre aus meinem Dorf vertrieben und habe viele meiner Verwandten und Freunde verloren. Wir fühlen mit ihnen. Ich entkam Autobomben und mehreren Explosionen. Wir spüren ihren Schmerz. Deshalb helfen wir. Unser Dienst besteht aus 2 Teilen, einem praktischen und einem geistlichen Teil. Jesus hat gesagt, ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Deshalb helfen wir praktisch und geistlich. Wir geben ihnen Nahrungsmittelpakete in die eine Hand und bieten ihnen für die andere eine Bibel an, wenn sie diese wollen. So hat das angefangen. Aus 100 Familien wurden 1500 Familien. Wir haben Wunder in den Leben dieser Leute gesehen. Gott arbeitet auf ganz spezielle Weise an ihnen, auf Wegen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Mit Wundern, mit Träumen und Visionen. Gott hat etwas Besonderes mit diesen Menschen vor. Sie kamen, mehr und mehr und mehr. Die Kirche war voll. Schließlich mussten wir einen 2. Gottesdienst um 12:30 anbieten. Jetzt haben wir 2 Gottesdienste und jedes Mal ist die Kirche voll. Der Dienst wuchs und wir starteten spezielle Treffen für die Flüchtlinge, eine Familie nach der anderen. Und ich predigte in dieser Zeit 30 Mal pro Monat.
Das, was er berichtet, ist ungebrochen. Es ist, in unseren Worten würden wir vielleicht sagen, eine kleine Erweckung dort im Gange. Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus, müssen aber auch leider gegenüber den vielen anderen, die sich darüber nicht freuen, ihre Treffen heimlich halten. Diese Bibelkreise. In den Gottesdienstbesuchen ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Aber so in den Lagern, da müssen sie schon aufpassen. Was können wir konkret jetzt tun? Ich denke, das Erste und Beste ist, dass wir sie segnen. Die Geschwister in Syrien, die Gemeinden inmitten dieses Krisenherdes. Und so möchte ich zum Gebet einladen. Ich habe hier 4 Punkte. Lasst uns beten um Frieden und für die Sicherheit. Beten für die Gemeinden, dass sie doch bleiben. Die Mitarbeiter und Leiter vor allen Dingen, sie sind so nötig. Und dass Gott Trost und Beistand wirkt. Viele Menschen sind tatsächlich hoffnungslos geworden. Und dass Gottes Reich sich ausbreitet inmitten dieses Schreckens. Ich lade ein, wer gern möchte, kann von seinem Platz aus ein Gebet sprechen. Nach einer gewissen Zeit würde ich von hier vorne einfach die Gebetsgemeinschaft beschließen. Lassen Sie uns beten.
Ich bitte dich, dass du in all diesen schlimmen Dingen Menschen zu dir führst, gerade die, die unter normalen Umständen nicht nach dir fragen würden.
Und schenk du den Menschen dort Durchhaltevermögen, lieber Herr. Gib ihnen Zuversicht und Hoffnung und Kraft, jeden Tag neu, dass sie deine Wunder erleben, dass du Menschen aus dem islamischen Glauben zu dir bewegst. Danke, dass du das immer wieder neu tust. Und danke, Herr, dass du der Herr dieser Welt bist. Und dass du alles, auch wenn wir es nicht sehen und auch vielleicht nicht erahnen können, dass du alles in deiner Hand hast.
Herr Jesus Christus, schenk Gnade, dass doch viele Muslime zum Glauben kommen, dass sie erkennen, dass die Liebe, die die Christen dort austeilen und leben, dass du dahinter steckst, du der Heiland, der Retter dieser Welt.
Und lieber Herr, wir beten um Frieden, jetzt auch bei den Kämpfen um Idlib. Wir beten für die Flüchtlinge, die zuhauf über die Grenze wollen. Herr, erbarme dich. Und die Mitarbeiter in den Kirchen mögest du stärken und ermutigen, dass sie durchhalten, im Land bleiben und weiter ihren Dienst für dich tun können, und schenke ihnen auch die Mittel dafür.
Wir danken dir, Gott, dass du die Welt in Frieden hältst. Segne den Unterkurs mit allen Mitarbeitern und den Stationen, die dir Hilfe anbieten. Schenke du, dass die Menschen aus deiner Kraft leben, tagtäglich neu hoffen, dass es besser wird. Herr, gib, dass wir davon lernen. Und hab Glück und Dank, dass diese Welt nicht auf den Fuß gerät.
Und Jesus Christus, heilige Gott, für die Hoffnung und das Leben. Und schenke diesen Menschen, ob sie in der Verantwortung stehen für andere oder ob sie selbst Hoffnung verloren haben. Eine Hoffnung, die nicht vorübergehend ist. Sei du selbst mit deinem Segen und deiner Kraft unter ihnen und stärke sie und ermutige alle, die einen Traumata erlebt haben, die Menschen verloren haben, über all das, was wir uns nie wünschen und sie sich selbst auch nur gewünscht haben. Herr, sei mit deinem Frieden und mit deiner Hoffnung in ihrem Herzen und erbarme dich. Und wir dürfen wissen, Herr, dass einmal alles gut wird. Daraufhin lass uns leben mit ihnen gemeinsam. Amen.
Danke für die Liebe der Geschwister in diesem Land, dass sie ihr Herz nicht verschließen. Herr, und so entzünde auch du immer wieder unsere Herzen, dass das Leid der Welt uns nicht erdrückt, sondern deine Kraft der Liebe sie überwindet. Dass auch wir Gutes tun und nicht müde werden, dass wir auch unsere Geschwister in den Brandherden der Welt nicht im Stich lassen, sondern sie unterstützen. Hilf uns, dass wir das gerne tun, weil dein Reich soll wachsen. Es soll Menschen geben, die deine Liebe sichtbar werden lassen. Danke dafür, für deine große Liebe. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte gerne was für den Alltag noch weitergeben. Denn so ein Gottesdienst ist ja ein Impulsgeber. Wie kann das weitergeben, gehen? Und das Beste, das Einfachste, was wir anbieten können, ist immer wieder unser Monatsheft. Meine Frau hat das verteilt am Eingang. Das ist also dieses Heft. Und manche von Ihnen beziehen das ja schon. Vielleicht Sie noch nicht. dann ist heute so ein Tag zu überlegen, ja, wäre es nicht vielleicht dran, dass ich auch mein Herz den verfolgten Christen zuwende? Dieses Heft führt nämlich in die Welt der verfolgten Christen. Man liest immer wieder von einem neuen Schwerpunkt. Der Monat März hat den Schwerpunkt Indonesien, ein Urlaubsparadies, aber auch dort glänzt nicht alles so. Allerdings lebt dort die größte Anzahl von Muslimen, darf man auch nicht vergessen. Also ein bedeutsames Land. Aber jedes Heft führt nicht nur in diese Länder, sondern führt ins Gebet. In der Mitte, wenn Sie es mal aufschlagen, sehen Sie diesen Gebetskalender. Und dort wird für jeden Tag ein Anliegen vorgestellt. Und somit wird es sehr konkret und praktisch. Hiermit wird man also auf eine Situation gelenkt und weiß, wie man beten soll. Das können Sie gerne dann im Alltag umsetzen. Das Heft verschicken wir kostenfrei nach Hause. Wer es gern beziehen möchte, bitte einfach die Kontaktkarte ausfüllen und am Büchertisch abgeben, dann bleibt man verbunden. Darüber hinaus, ja, wer gern geben möchte, wir sammeln für Syrien Finanzen, wir möchten einen Puffer aufbauen, dass wir viele Jahre diesen Gemeinden eine Zusage geben können, solche Kreditprogramme, Betriebe aufbauen und kleine Geschäfte entwickeln, damit eben etwas entsteht, womit sie leben können. Sie sollen nicht nur aus der Plastiktüte leben, sie sollen wirtschaften können. Am Büchertisch sind Bücher, um in die Tiefe zu führen. Gott tut Erstaunliches in der islamischen Welt. Manchmal braucht es dann eben etwas Zeit, über das Monatsheft hinaus, das zu lesen. Und diese beiden Bücher kann ich empfehlen, sind am Büchertisch. Gott wirkt in der islamischen Welt. Es ist einerseits eine Freude, auf der anderen Seite ist dort, wo Gemeinde wächst, immer auch Verfolgung. Das missfällt vielen in der islamischen Welt. Damit habe ich jetzt eine ganze Menge weitergegeben. Wenn Sie nicht zu weit ist, kommen Sie zu unserem Freundestag nach Erfurt. 70 mal 7, es geht um Vergebung. Da sind die verfolgten Christen uns oft ein großes Vorbild. Da treffen Sie Sprecher auch aus Syrien. Und damit möchte ich schließen und wir singen, meine ich jetzt, ein Lied, wenn die Last der Welt.
Vielen Dank, Gunnar, dass du uns in diese Welt geführt hast und uns Möglichkeiten gegeben hast, auch mit kleinen Geld- und Zeitmitteln was zu tun. Und dazu gehört auch die Kollekte, die während des Lieds eingesammelt wird und selbstverständlich an Open Doors geht. Wenn die Last der Welt
Dank.
Jetzt zu lassen. Gern geschehen.